herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Infant Fragen um die Welt. Wie in jeder Sendung blicken wir hier über den Thüringer Tellerrand hinaus in ein Land und beschäftigen uns dort mit seiner Politik und aktuellen Ereignissen. In dieser heutigen Folge wollen wir uns dabei mit Bosnien und Herzegowina näher beschäftigen. Denn kaum ein anderes Land in Europa ist politisch so komplex organisiert. Ein Staat, zwei Entitäten, dazu nach der Distrikt Brčko, drei Volksgruppen, die in dem Land auch noch leben, dazu mehrere Regierungsebenen und ein politisches System, das durch das Friedensabkommen von Dayton entstanden ist. Dieses Abkommen hat 1995 den Bosnienkrieg beendet, aber es hat auch ein System geschaffen, das zwar Stabilität gewährleisten soll, aber auf lange Sicht auch Reform sehr, sehr schwer macht. Aber Bosnien und Herzegowina ist kein europäisches Randthema. Das Land ist ein EU-Beitrittskandidat. Seit März 2024 hat die Europäische Union Beitrittsverhandlungen aufgenommen. Ende letzten Jahres hat dann auch die Europäische Kommission die Reformagenda des Landes gebilligt. Und damit ist natürlich auch der Westbalkan und damit Bosnien und Herzegowina auch im Zentrum der europäischen Politik. Daneben ist aber auch das Land immer wieder für seine inneren Konflikte bekannt, vor allem rund um die Republika Srpska, eine der beiden Entitäten. Und deswegen wollen wir heute gemeinsam mit Sarah Hees-Kaljani auf das Land schauen und die Ereignisse im Land näher einordnen. Sie ist Leiterin des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Sarajevo und wird uns heute einige Fragen beantworten. Ja, liebe Sarah, schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, ich freue mich sehr, dass ihr euch für Bosnien-Herzegowina entschieden habt und dass ich euch heute auf eine kleine Reise mitnehmen kann.
Ja, wir freuen uns auch. Und zu Beginn, lass uns doch erstmal ganz tagesaktuell einsteigen. Hier in Deutschland, wir bekommen vor allem immer die Krisen im Land mit, vor allem um die Republika Srpska, die Abspaltungsrhetorik, auch das kommt in die deutschen Schlagzeilen. Dabei betrifft ja die Menschen im Land, die haben ja auch noch ganz andere Sorgen, steigende Löhne, fehlende Perspektiven, Abwanderung, das sind alles Fragen, die natürlich vor Ort auch gestellt werden. Deswegen lass uns doch jetzt mal ganz heute Morgen in den Schlagzeilen, was sind denn eigentlich so die brennenden Themen im Land und auch vielleicht jetzt so im Frühjahr 2026, was bestimmt das Innere?
Also ganz tagesaktuell heute kam ein Artikel rein, dass an einigen Grenzübergängen zu Kroatien es Proteste gibt von Lkw-Fahrern. Wir sind hier an der Schengen-Außengrenze und es gibt einen regen Handel mit der EU. Und wie jedes Nicht-EU-Land dürfen auch bosnisch-herzegowinische Staatsbürger nur 90 Tage innerhalb von 6 Monaten im Schengen-Raum verbleiben. Aber wie man ja weiß, Lkw-Fahrer rutschen immer rein und raus aufgrund ihrer Fahrtätigkeit und sind oft länger als 90 Tage im Schengen-Raum oder müssen es auch sein. Und sie protestieren jetzt einerseits gegen diese Regelung, aber andererseits eben auch gegen ihre eigene Regierung, die es noch nicht vermochte, da eine Ausnahmeregelung zu erwirken, wie sie eigentlich in vielen EU-Beitrittskandidatenländern schon gilt, also zum Beispiel Montenegro oder Serbien. Das ist so das Tagesaktuelle. Ansonsten befinden wir uns hier im Vorwahlkampf. Im Oktober, Anfang Oktober gibt es hier Parlamentswahlen und Präsidentschaftswahlen. Und wie man sich das denken kann, das ist ja in jedem Land so, ist die Stimmung politisch so langsam ein bisschen aufgeheizt, aber auch die Rhetorik spitzt sich hier sehr stark zu. Es ist so, dass die Politik hier zwischen den zwei Entitäten relativ aufgeheizt ist und das spiegelt sich natürlich auch immer wieder in der Presse wider.
Ja, vielen Dank. Dann wollen wir doch vielleicht vor allem mit den Entitäten und so ein bisschen mit der Innenpolitik und wie es um das politische System im Land einfach ein bisschen eine Einführung geben. Ich denke, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer haben sich noch nicht alle mit dem politischen System des Landes auseinandergesetzt. Vielleicht kannst du uns ja in ein paar Worten erstmal erklären, wieso das politische System aufgebaut ist. Also wer hat hier Regierungsverantwortung? Wie sieht es vielleicht auch um die Parteienlandschaft aus? Und dann können wir in einem zweiten Schritt vielleicht auch nochmal über die, du hast gerade schon, oder wir haben es beide schon angesprochen, über die Entitäten sprechen und vielleicht auch über die Republika Srpska.
Ja, sehr gerne. Also Entität heißt im Prinzip Landesteil übersetzt, komisches Wort. Die Grundlage des Nationalstaates, ich werde noch mal ein bisschen ausholen, ist das Friedensabkommen von Dayton, das hattest du auch schon gesagt. Also vor dem Krieg war Bosnien-Herzegowina eine Teilrepublik von Jugoslawien Und nach dem Krieg beendete das Friedensabkommen von Dayton nach 3,5 Jahren den sehr blutigen Bürgerkrieg hier, oder Krieg, kein Bürgerkrieg, ein Krieg in Bosnien und Herzegowina. Der Friedensvertrag von Dayton war sehr maßgeblich von der internationalen Gemeinschaft mitgeprägt und war vor allen Dingen auch geprägt von dem Geiste, das Blutvergießen endlich zu stoppen. Es gab entsprechend auch keine wirklichen Gewinner und Verlierer des Krieges. Und was man damit erreicht hat, ist, dass die drei Volksgruppen hier, also sie heißen in Anführungszeichen Volksgruppen, die konstitutiven Völker nennt man sie heute, eine Art Machtbalance mitbekommen haben. Ein Balancesystem von drei Volksgruppen, die einander nicht überstimmen sollen dürfen. Das heißt, es wurde ein System mit sehr vielen Blockade- und Vetomechanismen geschaffen. Die Verfassung sollte eigentlich nur für den Übergang gelten, aber Übergangslösungen halten, wie wir wissen, leider manchmal sehr, sehr viel länger als der Zeitraum, für den sie gedacht waren. Und obwohl Bosnien-Herzegowina sehr multikulturell ist und auch sehr säkular aufgebaut ist, zementiert diese Dreiteilung dieser drei Völker die Machtverteilung und die Politik und Gesellschaft bis heute. Also ethnische Repräsentation ist hier sozusagen das politische Machtinstrument. Und ich hole auch noch mal aus, die drei Volksgruppen, das sind die Katholiken, also Leute, die den katholischen Glauben verfolgen. Die gelten sozusagen als Kroaten. Orthodoxe Christen gelten als Serben. Und die Muslime sind die sogenannten Bosniaken. Die sind in einen sehr, sehr schwachen Gesamtstaat eingebettet. Und dann gibt es eben diese zwei Landesteile. Und die politische Macht ist vorwiegend auf dieser Landesebene sozusagen zu finden. Die eine Entität heißt Republika Srpska. Und die andere ist die Föderation Bosnien und Herzegowina. Dann gibt es noch den Sonderverwaltungsdistrikt Brdsko, um die Republika Srpska auseinanderzuhalten. Also diese Republika Srpska lebt sich wie so ein Halbmond um die Föderation. Die Republika Srpska ist also mitten im Krieg eigentlich schon entstanden und hat sich selber ausgerufen. Und das ist im Prinzip der serbische Landesteil oder der Landesteil, in dem die Serben dominieren. Nachweislich auch nach ethnischer Säuberung, also auch Srebrenica, wo der Genozid passiert ist, ist Territorium der Republika Srpska. Und die Föderation, da leben die mehrheitlich kroatischen Mitbürgerinnen und Bosniaken, also die Muslime, in einer, wie man sagt, Föderation. Es gibt 14 Parlamente, es gibt über 200 Minister und da stellt man sich schon vor, dass das Ganze sehr schwierig zu regieren ist, sehr ineffizient und sehr kostenspielig ist.
Ja, ich habe auch in der Recherche für die heutige Sendung mehrfach gelesen, es wäre das komplizierteste Regierungssystem der Welt, einfach aufgrund dieser Komplexität, also über 200, das ist ja wirklich, kann man sich hier in Deutschland, glaube ich, kaum vorstellen. Und wo würdest du sagen, also das bringt politische Blockaden, also ist die Verfassung das Problem? Wie ist die Gesellschaft da vergleichsweise? Also ist die vielleicht sogar schon weiter und wird gehemmt einfach durch ihre Verfassung? Oder ist man wirklich sehr, sehr festgefahren in diesen drei Volksgruppen und die bestimmen dann auch die Parteienlandschaft?
Also ich glaube, insgesamt kann man sagen, dass die Bürger des Staates es total satt haben, in dieser Dreiteiligkeit gefangen zu sein. Also vor allen Dingen in Sarajevo merkt man das. Sarajevo ist sehr multikulturell. Wenn ich hier auf die Terrasse trete, höre ich den Muezzin, aber auch gleichzeitig die Kirchenglocken. Meine Nachbarn sind Nonnen, daneben steht eine Moschee. Also es ist wirklich sehr gemischt hier. Und Sarajevo ist aber nur das Zentrum des Landes, also die Landeshauptstadt. Es gibt eben noch die Republika Srpska, die ihre eigene Hauptstadt hat, Banja Luka. Wir haben auch ein zweites Büro dort, um sozusagen die Stimmung dort immer mitzubekommen. Das ist eine ganz andere Stimmung dort. Also die Leute sind seit Jahrzehnten in einer sehr antiwestlichen, pro-russischen Narrative gefangen dort. Und es wird sehr autoritär leider mittlerweile regiert dort. Also der ehemalige Präsident Milorad Dodik ist ein sehr autoritärer Herrscher. Die Republika Srpska verarmt und ist eben sehr stark gefangen in dieser Anti-EU, pro-serbischen Narrative. Das prägt natürlich auch irgendwann mal das ganze Mindset der Bürger dort. In der Föderation ist ein bisschen mehr Pluralismus, einfach weil mindestens zwei Bevölkerungsgruppen dort leben. Plus natürlich die ganzen Minderheiten, plus natürlich auch einige Ausländer und dergleichen. Da ist das Ganze ein bisschen gemischter. Aber auch hier, wenn man in die Westherzegowina geht, also die Föderation besteht aus 10 Kantonen und davon sind einige mehrheitlich kroatisch dominiert. Und auch dort sieht man, dass man sehr, sehr stark einfach Richtung Kroatien geprägt ist, dass man sehr in seiner katholischen Pro-EU, Pro-Kroatien-Narrative verhaftet ist. Und der Rest des Landes ist, da ist die Stimmung immer sehr unterschiedlich. Aber man möchte schon eigentlich auf den Weg in die EU gehen. Man möchte sich dieser Ethno-Nationalisten ein bisschen entledigen. Aber das politische System ist so geprägt, dass nur diese ethno-nationalistischen Parteien, also der Muslime, die SDA, der Kroaten, die HDZ und der Serben, die SNSD, dass sie die politischen Mehrheiten erreichen. Es gibt nur sehr wenige kleine Parteien, die sozusagen für die Staatsbürger, egal welcher Herkunft und welcher Religion, aufgebaut sind. Aber leider kriegen die keine politischen Mehrheiten. Von daher ist man ein bisschen gefangen. Das bedürfte einer großen Reform der Verfassung und des Wahlrechts, das auszulösen. Gleichzeitig hat man ja auch noch den hohen Repräsentanten der internationalen Gemeinschaft hier, der ja der Hüter von das Dayton, der Dayton-Verfassung ist, des Abkommens, der darauf pocht, dass auch die Gesetzgebung nach diesem Dreiklang weiter eingehalten wird. Und da ist es eben sehr schwierig, voranzukommen.
Es ist ja auch aktuell ein Deutscher, der hohe Repräsentant, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Das ist ja immer aus einem neutralen Staat, genau.
Genau, wobei Deutschland hier nicht als neutraler Staat wahrgenommen wird. Also Deutschland hat hier ein sehr, sehr gutes Standing, würde ich mal sagen. Also in den 70er, 80ern gab es schon sehr viele Gastarbeiter, die nach Deutschland ausgewandert sind, die da ja auch hervorragend integriert sind. Es gab sehr, sehr viele Flüchtlinge während des Krieges, die nach Deutschland gekommen sind. Da ist man Deutschland auch ewig dankbar dafür, dass es die aufgenommen hat und auch sehr gut aufgenommen hat. Und insofern ist Christian Schmidt, der ehemalige Landwirtschaftsminister, keine neutrale Figur. Und er ist es auch besonders nicht mehr, seitdem er sich hier einige Wutanfälle und einige Verfassungsänderungen geleistet hat. Aber genau, man sieht ihn als Deutschen. Das ist schon bemerkenswert, weil der OHR, also der hohe Repräsentant, stellenweise eine ganz andere Politik verfolgt als die deutsche Bundesregierung und man sich da auch nicht immer einig ist.
Aber vielleicht kannst du noch mal für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer erklären, welche Rolle ganz konkret der hohe Repräsentant eigentlich hat. Also inwieweit der sozusagen in Bosnien und Herzegowina Mitbestimmungsrechte oder auch Vetorechte besitzt. Du hast es eben schon angesprochen, er ist nicht unbedingt in einer Linie mit der deutschen Bundesregierung. Also wo konkret darf man den denn dann jetzt eigentlich verorten?
Also er ist ein Machtinstrument der internationalen Gemeinschaft. Er hat sehr weitreichende Befugnisse tatsächlich. Also er kann Gesetze erlassen, er kann Gesetze wieder zurückziehen, er kann bestimmte Verordnungen erlassen. Also er hat recht weitreichende Befugnisse, die er auch immer wieder, also zum Beispiel bei Wahlen in der Föderation, um Blockademechanismen auszuräumen, angewandt hat. Aber das sorgt natürlich auch viel Ärger. Also in so einem komplexen Verfassungs- und Wahlrechtssystem wie Bosnien-Herzegowina kann man manchmal überhaupt nicht absehen, wenn man an einem Faden zieht und den verändert, was es dann wieder für einen Knoten auf der anderen Seite auslösen wird. Insofern ist seine Rolle hier auch sehr umstritten. Wobei man sagen muss, also in der Republika Srpska agieren sie sehr stark gegen Deutschland und sehr, sehr stark auch gegen den hohen Repräsentanten, weil er natürlich immer wieder den politischen Eliten auch Einhalt gebietet. Also wenn er das Gefühl hat, sie beschädigen die Verfassung, wie es der ehemalige Präsident Milorad Dodik der RS gemacht hat, dann gebietet er denen schon auch Einhalt. Also Milorad Dodik ist vom Verfassungsgericht verurteilt worden, des Verfassungsbruches, weil er bestimmte Gesetze von Herrn Schmidt nicht eingehalten hat. Das ist schon sehr weitreichend. Auf der anderen Seite muss man sagen, in der Föderation sieht man den hohen Repräsentanten und damit auch die internationale Gemeinschaft auch immer wieder als Stabilitätsgarant. Also man sagt halt immer, solange die da sind, wird hier zumindest kein aktiver bewaffneter Konflikt mehr aufbrechen. Und insofern wird seine Anwesenheit und seine Befugnisse sehr, sehr unterschiedlich gewertet, je nach Landesteil, in dem man ist.
Alles klar, vielen Dank. Und dann vielleicht noch eine Frage, du hast es ja eben schon gesagt, durch Abwanderung 70er, 80er Jahre, Deutschland hat eher ein positives Bild in vielen Landesteilen. Wie sieht es denn heute aus? Ist Abwanderung ein bestimmendes Thema, vor allem bei jungen Menschen? Oder würdest du sagen, dass das eher gerade aktuell nicht mehr so das bestimmende Thema ist? Es war ja vor allem in den vergangenen Jahren auch immer so dieser Brain Drain, also dass viele junge Menschen das Land verlassen haben, schon auch ein Thema, was das Land irgendwie beschäftigt hat.
Ja, absolut. Und das ist auch weiterhin noch so. Also es ist auch ein bisschen ein Ventil für die Arbeitslosigkeit und stellenweise auch gefühlte Perspektivlosigkeit, die es hier gibt. Das habe ich vorhin nicht erwähnt, aber es gibt auch eine aktuelle Abwanderungswelle. Also seit Corona fing das an und mittlerweile ja, ziehen nicht mehr nur der Alleinernährer der Familie zum Beispiel nach Deutschland, sondern die Leute nehmen ihre ganzen Familien mit, also ihre Schulkinder, ihre Partner, verkaufen ihre Häuser hier, was ganz Neues, und gehen eben. Es gibt seit, ich glaube, 2013 keine verlässlichen oder überhaupt keine Bevölkerungszählungen mehr. Das ist bemerkenswert. Das ist ein bisschen wie in anderen Ländern auch. Man vermutet, dass sich die Bevölkerungsteile verschoben haben und möchte das aber nicht schwarz auf weiß auf Papier haben. Und gleichzeitig möchte man auch nicht wissen, wie viele Leute eigentlich das Land verlassen haben, weil das natürlich ein Armutszeugnis für die politische Elite wäre. Gleichzeitig ist man froh, dass die Leute, die unzufrieden sind, vielleicht auch gehen können, weil sie dann zu Hause nicht mehr viel Druck ausüben können auf die Parteien und auf die Politiker. Aber es gibt eine ganz starke Abwanderung, vor allen Dingen nach Deutschland und vor allen Dingen auch nach Österreich. Insofern hat hier eigentlich wirklich jede Familie in Bosnien-Herzegowina Familienmitglieder, Bekannte, Freunde mittlerweile in Deutschland. Jeder Haushalt hat jemanden, der in Deutschland lebt. Und Deutschland hat auch weiterhin ein sehr, sehr gutes Bild hier. Aber die Abwanderung ist massiv und sie ist ironischerweise in der Republika Srpska noch sehr viel höher als in der Föderation. Obwohl man ja dort immer sehr anti-westlich und anti-deutsch eingestellt ist, aber die Leute wandern eben nicht nach Russland aus, sondern sie wandern in den größten Markt der EU aus, und das ist Deutschland. Und seit der Westbalkan-Regelung der Bundesregierung kann man eben auch sehr einfach auswandern, also ohne Sprachkenntnisse. Die Zeugnisse werden anerkannt. Man setzt sich im Zweifel in den Bus und ist in 10 Stunden dann in Stuttgart, Dortmund, Bochum, wo auch immer man gebraucht wird. Und kann eben übers Wochenende und den Feiertagen auch immer wieder schnell zurück. Das ist sehr bequem. Man kann den Kontakt ins Gastland halten und das macht es eben auch sehr attraktiv für viele Leute.
Ja, auch spannend. Ich hatte nämlich auch geschaut, also vielleicht für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, Bosnien und Herzegowina, ein kleines Land mit gut 3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Ich hatte nämlich im Vorfeld auch nach aktuellen Bevölkerungszahlen geschaut und da waren wirklich so zwischen 3,2 und 3,5 Millionen so ein bisschen immer mal alles dabei, aber so richtig aktuelle Zahlen hat man nur ganz, ganz schwer irgendwie gefunden. Aber das erklärt es natürlich. Also das ist natürlich auch ein Eingeständnis von der Regierung, dass vielleicht nicht so viel, also dass auch vieles ja, schief läuft vielleicht auch innenpolitisch. Du hattest schon angedeutet, hohe Arbeitslosigkeit, hohe Quote auch unter jungen Menschen vor allem. Was sind denn vielleicht innenpolitisch noch Themen, die da so die Gesellschaft aktuell bestimmen?
Ich wollte nur noch mal hinzufügen, also wenn man die Sozialversicherungsdaten nimmt, dann sind wahrscheinlich nur noch 2,2 Millionen Einwohner im Land. Also es ist wirklich
Herrje.
massiv. Und wenn man hier durch die Gegend fährt, dann sieht man stellenweise auch wirklich leere Dörfer, wo die Rollläden runtergezogen sind, weil die Leute eben nur noch in den Sommerferien aus Deutschland und der EU zu Besuch kommen. In meiner eigenen Straße ist jedes dritte Haus leer. Sind Geisterhäuser, weil die Leute irgendwo anders sind und eben nur im Urlaub kommen. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Ansonsten, also die Arbeitslosigkeit ist, also es macht mich immer sehr perplex, weil tatsächlich viele Leute weggehen. Es gibt auch hier einen großen Fachkräftemangel, also vor allen Dingen im Gesundheitssystem oder technische Facharbeiter und dergleichen. Aber diese Stellen sind nicht zu besetzen. Das ist natürlich an sich ein Widerspruch. Und warum? Weil viele Stellen hier über Parteikontakte und Parteibücher vergeben werden. Und wenn man die nicht hat, dann bleiben die Stellen halt im Zweifel leer. Also politische und auch sowieso systemische Korruption ist wirklich sehr, sehr hoch. Man bekommt in großen Unternehmen und in öffentlichen Unternehmen eigentlich keinen Job, wenn man nicht irgendwelche Kontakte hat, die einen da reinhieven und irgendwelche Wahlstimmen dann am Ende auch an die Wahlurne bringt. Das ist wirklich vertrackt hier. Ansonsten ist Bosnien-Herzegowina ein sehr kleines Land. Hier gibt es zwar viel wunderschöne Natur, aber keine wirkliche Landwirtschaftsstrategie. Das heißt, man importiert sehr viele Produkte aus der EU. Man ist nicht im EU-Raum. Das heißt, man zahlt sehr viele Zölle und Abgaben auf alle Produkte. Also wenn ich in den Supermarkt gehe, sehe ich vor allen Dingen Meggle-Produkte. Ein Stück Butter kostet hier umgerechnet 5 bis 6 Euro stellenweise. Das muss man sich mal vorstellen. Also bei Löhnen, der Mindestlohn hier liegt bei 500 Euro. Ein Stück oder ein Glas Pesto kostet auch manchmal 6 Euro. Das kann man bei Aldi und Lidl sehr viel billiger haben. Und ich weiß nicht, wie die Leute hier ihre Kosten decken. Also die Gewerkschaften haben mal ausgerechnet, dass es 3 Löhne brauchen würde, um eine vierköpfige Familie wirklich über die Runden zu bringen. Und auch der Medianlohn liegt ungefähr bei 850 Euro. Ich sage mal ungefähr, weil in der Republika Srpska ist es meistens ein bisschen niedriger als in der Föderation. Die Mindestrente liegt ungefähr bei 350 Euro und die bekommt aber auch 60% aller Rentner. Also es ist wirklich, die ökonomische Lage für viele Leute hat sich in den letzten Jahren drastisch verschlechtert. Und das sind auch letztendlich die Themen, also die Brot- und Butter-Themen, begrenzter Wohnraum noch dazu, die Leute hier wirklich ja, umtreibt, nicht auf die Straße treibt, erstaunlicherweise, aber auf jeden Fall umtreibt. Und dadurch, dass es sehr viel Geldwäsche gibt hier, sehr viel Tourismus aus den Arabischen Emiraten, werden auch die Wohnpreise, also die Preise für Häuser, Grundstücke und Wohnungen sehr, sehr viel höher, obwohl nicht immer jemand darin lebt. Aber das kennen wir natürlich aus anderen Ballungsgebieten in Deutschland wie in Berlin auch.
Ja, dann haben wir es ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Die EU ist ein wichtiger Faktor auch in der Politik des Landes. Deswegen lass uns da vielleicht, außer du möchtest noch was zur Innenpolitik loswerden, zur Außenpolitik vielleicht wechseln und auch zur Rolle der Europäischen Union. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, dass Land ist ein Beitrittskandidat der Europäischen Union, der Westbalkan, dem wurden ja also nicht nur Bosnien-Herzegowina, sondern auch anderen Ländern des Westbalkans schon außerordentliche Rechte sozusagen zugesprochen. Du hast es eben ja schon erwähnt, schon für beispielsweise ein Arbeitsvisum. Vielleicht kannst du noch ein bisschen konkret eingehen zur Rolle der Europäischen Union. Wie wird das auch im Land wahrgenommen? Wie sehr ist man da noch pro-europäisch? Wie unterscheidet sich das vielleicht auch in den einzelnen Landesteilen? Genau.
Also erstmal ist man hier natürlich sehr proeuropäisch eingestellt. Also vor allen Dingen die Bevölkerung ist das. Und ich muss auch sagen, also Bosnien-Herzegowina ist ein sehr europäisches Land. Es gehört zur EU, es gehört zu Europa. Man ist hier sehr multikulturell, kulturbedingt, also kulturell bedingt, historisch, wirtschaftlich ist man sehr, sehr stark an die EU angebunden. Man teilt sich sehr, sehr viel Geschichte mit der EU, auch und sehr viel Bevölkerung, wie wir schon gehört haben. Die Zustimmung der EU sinkt allerdings kontinuierlich. Das ist im ganz westlichen Balkan so, aber vor allen Dingen auch dessen geschuldet, dass man sich hier so in so einem Wartesaal befindet. Also man hat das Gefühl, man hat diese ganzen Beitrittsprozesse schon vor Jahrzehnten wirklich angefangen. Man wurde zur Seite geschoben und jetzt mit der Ukraine-Krise, mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist der Prozess wieder ein bisschen, ist dem Leben eingehaucht worden. Aber vor allen Dingen eben aus geopolitischen Gründen. Und immer wenn es irgendwie, wenn der Schuh drückt, dann rückt man wieder ein Stückchen nach vorne. Und ansonsten hat man das Gefühl, wird man immer wieder beiseite geschoben. Das ist sehr frustrierend. Also auch, dass die Moldau und die Ukraine jetzt so weit im Schnellverfahren ihren Kandidatenstatus bekommen haben, das kratzt so ein bisschen an dem Ego der Westbalkanstaaten. In Bosnien-Herzegowina ist das auch so. Also in der Föderation sind die Zustimmungswerte noch so bei 70, 80%, je nachdem, in welchem Kanton jetzt zum Beispiel die Umfrage ist. Also eigentlich noch ganz gut. Man sieht auch die EU als Zukunftsperspektive und zwar als einzige Zukunftsperspektive. Das ist im Prinzip in der Republik Srpska auch so. Allerdings ist man halt, wie gesagt, jeder Tropfen höhlt den Stein, sehr lange schon in dieser pro-russischen Narrative. Und da sind die Zustimmungswerte so bei gerade aktuell 49%, also deutlich geringer als in der Föderation. Aber es ist trotzdem die einzigste Perspektive dieses Landes. Also man möchte sich eigentlich nicht an Serbien anschließen. Russland ist überhaupt keine wirtschaftliche oder politische Alternative. Aber der Einfluss Serbiens, das ja ständig selber schwankt zwischen Pro-EU und Anti-EU-Rhetorik, sehr Russland zugewandt ist, die ist natürlich schon sehr präsent in Banja Luka, also in der Hauptstadt der Republika Srpska. Und auch dieser Gedanke der serbischen Welt, also dass alle Serben zusammenhalten sollen, dass alle Serben am besten eigentlich in einem politischen Gefüge zusammengehalten werden, das ist schon sehr, sehr präsent dort und wird auch immer weiter so gepusht. Und dementsprechend, man kann sich natürlich nicht zweiteilen. Ist diese anti-westliche, anti-deutsche Narrative sehr, sehr stark. Es wird auch immer propagiert von Milorad Dodik, dass die EU zerfallen wird. Und manchmal, ganz bisschen, wenn man sich so die Weltlage anschaut, fragt man sich ja selber, wie lange geht das denn noch gut? Ist die EU gut aufgestellt? Und das fragen sich hier dann natürlich auch viele Leute.
Du hast es ja schon gerade erwähnt, Serbien hat natürlich auch einen Einfluss auf das Land. Wie ist das mit anderen Nachbarstaaten, also zum Beispiel Kroatien? Wie prägt das die kroatische Minderheit im Land? Also wie haben die vielleicht auch Einfluss oder ist das vor allem Serbien, die da ja, sich immer wieder bemerkbar machen, sozusagen außenpolitisch?
Also sind definitiv beide Staaten. Also bei Serbien ist es so, dass man nicht nur diesen serbischen Zusammenhalt propagiert, sondern es gibt auch viele Bürger in der Republika Srpska, die in beiden Staaten gemeldet sind, die eine doppelte Staatsbürgerschaft haben. Und man hilft sich schon auch sehr aus. Also Milorad Dodik und Aleksandar Vucic helfen sich vor allen Dingen bei Wahlen sehr gut aus. Da werden busweise die Wähler von einer Stadt zur anderen ge gekarrt. Also man schenkt sich sozusagen Busladungen von Wählern, die dann für den anderen Stimmen in der jeweiligen anderen Hauptstadt. Also es ist ein sehr direkte Amtshilfe, sage ich jetzt mal. Kroatien steht dem aber auch nicht viel nach. Also beide Staaten behandeln Bosnien-Herzegowina, als ob sie ihr eigener Hinterhof wären. Also ich meine, irgendwann haben die auch mal zusammengehört. Bosnien war eine von 6 Teilrepubliken in Jugoslawien und Serbien und beziehungsweise Belgrad war das Machtzentrum und so agieren sie auch heute noch tatsächlich. Die Kroaten, die machen das ein bisschen anders. Also sie haben in der Westherzegowina, in diesen 3 Kantonen, eine Bevölkerungsmehrheit. Und sehr, sehr viele Kroaten haben damit auch einen EU-Pass. Also es wird sehr großzügig mit der Staatsbürgerschaft umgegangen. Es ist auch so, dass 3 Mandatssitze im Parlament in Zagreb immer für die Diaspora reserviert werden. Und die Diaspora ist natürlich am größten in Bosnien-Herzegowina. Die werden als Brudervolk gesehen und man vergibt dann diese 3 Sitze immer an tatsächlich bosnisch-herzegowinische Staatsbürger, die dann aber ins Parlament in Zagreb einziehen und damit natürlich eine direkte Lobbyarbeit ins Parlament haben. Da steckt vor allen Dingen die HDZ dahinter, also die nationalistische kroatische Partei, die eben auch in Bosnien-Herzegowina dominierend ist im politischen System für die Kroaten. Und das ist ein EU-Land und Kroatien hat es sich, hat sich angewöhnt, sehr, sehr viel Lobbyarbeit im Europäischen Parlament zu betreiben für ihre Position in Bosnien-Herzegowina. Und letztendlich ist es so, dass sie wollen die Rechte der Kroaten noch stärker hervorheben, als sowieso schon da sind. Also zu den Bevölkerungsproportionen muss man sagen, die Bosniaken, also die Muslime, stellen ungefähr 51% der Bevölkerung dar. Die Kroaten unter 10% und die Serben 25%, der Rest sind nationale Minderheiten. Und wir haben ja schon gehört, also mit 10%, 10, 15%, früher waren es 15, ein Drittel der Macht zu haben, das ist natürlich total überrepräsentiert. Aber gleichzeitig haben sie immer Angst, dass vielleicht doch irgendwann mal noch so eine Bevölkerungszählung gemacht werden könnte und dann wirklich auch irgendwann eingesehen wird, das lässt sich so politisch nicht mehr halten. Also verhindern sie das und wollen tatsächlich ihre Macht oder ihre dritte Entität, wie sie es am liebsten hätten, dann auch politisch zementieren. Und da arbeiten sie eben dran. Und bei jeder Rechtsregulierung, Rechtsannäherung an die EU wird das wieder als Kuhhandel genommen in Sarajevo. Also wenn ich dem jetzt zustimme, was pro EU bedeutet, dann möchte ich aber innenpolitisch auch was dafür haben. Und das machen die Serben so und das machen die Kroaten so. Und deswegen geht hier manchmal nichts voran, weil jeder das Beste für sich dann in diesem Kuhhandel raushandeln möchte und der Nationalstaat dabei immer verliert. Also lässt man es dann auch meistens. Und damit ist der Weg in die EU meistens dann blockiert.
Wie schätzt du das ein? Also ich meine, das Land hat ja Ende letzten Jahres eine Reformagenda angestoßen, um sozusagen sich Richtung EU zu bewegen. Also ich meine, so ein EU-Beitritt ist ja auch mit Bedingungen verpflichtet. Also es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, damit ein Beitritt auch rein theoretisch überhaupt möglich wäre. Wie schätzt du das auch von der Zeitdauer ein? Also wir haben ja schon darüber gesprochen, Reformen im Land sind super schwierig. Du hast gerade schon gesprochen, für den Erfolg da brauche ich aber auch Bedingungen hier. Wie schätzt du das ein? Also sind überhaupt diese Beitrittsvoraussetzungen in naher Zukunft erreichbar oder ist das eigentlich ein Prozess, der sich noch über mehrere Jahre strecken wird?
Der wird sich auf jeden Fall über mehrere Jahre strecken, weil letztendlich die politische Lage so ist, dass es für niemanden wirklich vorteilhaft wäre. Also ich spreche jetzt von der politischen Elite. Ist es nicht vorteilhaft, den Status quo zu ändern? Weil sonst würde das immer mit einem Machtverlust einhergehen. Also man muss sich vorstellen, in der Republika Srpska, dass das bosnisch-herzegowinische Verfassungsgericht keine Gültigkeit hat. Also Milorad Dodik hat ein Gesetz unterschrieben, das quasi untersagt, dass das Staatsrecht in dem Landesteil gültig ist. Und dafür wurde er dann gerade mal so, also nicht verhaftet, aber zu einer Gefängnisstrafe und politischer Abstinenz verurteilt. Also ist das Ganze ziemlich schwierig. Und der Bevölkerung stinkt das natürlich gewaltig und die nehmen dann manchmal die Beine in die Hand und gehen und dann ebbt der Druck aber auch wieder ab. Also mit der Reformagenda zum Beispiel, Ich habe manchmal das Gefühl, kein Geld der Welt kann diesen Status quo hier ändern. Und das ist wirklich traurig für die Leute, weil die wirklich viel, viel mehr verdienen, als ihnen gerade geliefert wird von ihrer Elite. Also da wurden die Fristen versäumt, es wurde verbummelt, sich zurückzumelden mit einem Aktionsplan. Bis heute ist noch kein Geld aus dieser Reformagenda, aus diesem West Balkan Growth Plan bisher hier im Land angekommen. Es geht um sehr, sehr viel Geld und das könnte die Infrastruktur, das Land hier wirklich gut gebrauchen, aber es wird immer wieder verzögert, weil dafür müsste man sich einigen und einigen bedeutet immer Verlust. Insofern wird es noch eine Weile dauern, denke ich, leider.
Ja, sehr schade eigentlich für das Land, dass die EU eigentlich nur noch so ein fernes Symbol sozusagen bleibt und aber eigentlich fern von jeglicher Erreichbarkeit. Wir haben es ja eben schon mehrfach beide erwähnt, Republika Srpska hat eine ganz spezielle Rolle nochmal im Land, eine der beiden Entitäten, wir haben das schon geklärt. Aber was macht, wir haben uns ja im Vorfeld der Sendung auf ein Fokusthema nochmal geeinigt und wollen uns jetzt nochmal mit der Republika Srpska etwas näher Auseinandersetzungen. Was ist das eigentlich? Also was macht gerade diesen Landesteil so spannend und warum ist das vielleicht auch so explosiv in Bosnien-Herzegowina, diese auch Autonomiebestrebungen, die immer wieder aufkommen, der sozusagen separat gegangene Weg, eigene Gedanken und eigene Umsetzung von Politik. Du hast es ja gerade schon erwähnt, der ehemalige Präsident wurde verhaftet, beziehungsweise seines Amtes enthoben. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen näher auf die Situation eingehen und welche Rolle da auch wirklich der Landesteil sozusagen einnimmt, also wie wichtig auch das Ganze ist.
Ja, wir haben uns beide verhaspelt. Also verhaftet wurde er eben nämlich nicht. Also das ist das, was man eigentlich hätte machen sollen in einem ganz normalen Rechtssystem. Er wurde des Verfassungsbruches schuldig, also wurde verurteilt und dann hätte man ihn eigentlich tatsächlich verhaften müssen. Aber diese Sonderpolizei, die ihn hätte verhaften können, die sitzt in Sarajevo und die hat sich im Prinzip nicht getraut, nach Banja Luka zu fahren, 3,5 Stunden von hier, um ihn zu verhaften, weil man nicht weiß, was dann passiert wäre. Also es wäre zu Gewalt gekommen, es wären vielleicht Schüsse abgefeuert worden, es wären vielleicht ein paar Leute umgekommen und das wollte man eben nicht riskieren. Dass das möglich ist in einem Land an der EU-Außengrenze, das versteht man manchmal selber nicht, auch wenn man hier lebt. Also dass Staatlichkeit und Rechtsstaatlichkeit sich nicht durchsetzen kann im eigenen Land, ist halt das Spannende daran. Also es ist wie ein kleiner mittlerweile Staat im Staate und genau das wollen sie aber eben auch propagieren. Eigentlich ist es nur ein Landesteil. Ein Landesteil, der sehr anders, sehr zentralistisch organisiert ist im Vergleich zur Föderation, mit einer sehr, sehr homogenen Bevölkerung. Diese homogene Bevölkerung wurde aber künstlich geschaffen durch den Krieg. Also es gab ethnische Vertreibung, es gab einen Völkermord, es gab sehr, sehr viele Kriegsverbrechen hier. Also die Republika Srpska ist wie eine Art Kriegsdividende der serbischen Bevölkerung hier. Und man wehrt sich immer gegen diesen Nationalstaat, Gesamtstaat aus Sarajevo, aus dem muslimischen Sarajevo, was überhaupt nicht stimmt. Das ist halt die Narrative in Banja Luka, aber man möchte nicht fremdbestimmt sein, sondern man möchte seine serbische Tradition, sein serbisches Leben leben. Und das verbindet sich halt mit diesem ehemaligen Sozialdemokraten Milorad Dodik, der es sehr gut verstanden hat, das als populistisches Element aufzugreifen und seine Macht zu sichern. Und das hat er jetzt über viele La Jahrzehnte. Jetzt musste er sein Amt verlassen, aber er hat quasi eine Schattenregierung geschaffen und er zieht immer noch die Fäden im Hintergrund. Ihm gehören die größten Unternehmen in der Republika Srpska. Also er hat alles in seiner Hand. Und das Schreckensgespenst Russland wird halt immer wieder sehr geschickt aufgerufen. Also es ist im Prinzip nur eine Erzählung, dass die Russen hier so viel Macht haben oder sich hier so verbreiten können. Sie müssen nicht viel machen, um Chaos zu stiften. Das ist ja oft so. Also sie nutzen ein Vakuum, ein leeres Narrativ, das sie aufblasen, damit in Sarajevo Chaos herrscht, dass die internationale Gemeinschaft immer wieder nervös wird und versucht, den Serben oder den bosnischen Serben und Bosnien-Herzegowina an sich immer mehr Zugeständnisse zu geben. Und dass diese Sezessionsbestrebungen, die sie immer wieder aufrufen oder Anschlussbestrebungen an Serbien, da steht natürlich total diesem europäischen Weg entgegen. Also im Prinzip müsste in Bosnien-Herzegowina jeder Bürger das Recht haben, sich zur Wahl zu stellen für ein Mandat, zum Beispiel fürs Präsidentschaftsamt. und alle wählen können, die er oder sie möchte. Aber das funktioniert nicht. Also es gibt hier sehr viel ethnische Diskriminierung im Land. Das hat auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte immer wieder bemängelt, die man eigentlich umsetzen müsste, um die Verfassung zu ändern, um auf den europäischen Weg weiterzukommen. Und das genau möchte eben Milorad Dodik nicht. Er spielt immer wieder damit, Dinge für sich rauszuholen, wirtschaftlich oder politisch, um kleine Zugeständnisse zu machen, um immer wieder die Forderungen der EU sehr stark untergraben zu können. Und das funktioniert sehr gut. Damit fährt er ganz gut. Die Amerikaner unterstützen ihn seit neuester Zeit auch wieder, also seit der Trump-2-Regierung wurde er jetzt von der Sanktionsliste gesetzt, auf die er gelandet war, weil er eben immer wieder Hasssprache und Verfassungsbrüche vollzieht. Aber naja, Autokraten unter sich, man versteht sich eben gut. Es gibt hier auch zukünftig Lithium abzubauen, wurde er wieder in die Freundesliste aufgenommen und jetzt kommen hier sehr viele amerikanische Delegationen, die Interesse daran haben, in Zukunft Rohstoffe hier abzubauen. Und das ist natürlich ein Pfund, das auch Alexander Vucic in Serbien schon gezogen hat und das sehr viele zukünftige Investoren auf die Agenda lockt. Und gleichzeitig ist es so, dass die Amerikaner hier ein Gasprojekt mit Kroatien vollziehen wollen. Und dazu brauchen sie eine Neuregelung des Staatseigentums, das eigentlich beim OHR liegt, weil es ist nicht geklärt seit dem Jugoslawienkrieg, wem eigentlich was gehört. Also gehören die Wälder und der Boden dem Nationalstaat oder der Entität? Wer darf darüber verfügen? Wer darf die Rohstoffe verkaufen, wenn sie mal extrahiert werden? Also es sind alles Fragen, die hier noch keine richtige Antwort gefunden haben und für die eigentlich auch insofern die internationale Gemeinschaft zuständig ist in Form des OHRs, der aber auch immer wieder unter Druck gerät, von russischer Seite, von serbischer Seite, von US-Seite. Und insofern, ja, sind hier viele Dinge einfach noch nicht abschließend geklärt worden.
Das ist ja aber auch ein spannendes Feld, also diese Ambivalenz zwischen jetzt US-amerikanischen Interessen, dann immer noch diese russischen Einflüsse, die ja auch irgendwie historisch gewachsen sind. Also es ist ja auch eigentlich sehr explosiv dann die Situation in dem Landesteil. Wie real würdest du die Gefahr für den Gesamtstaat bezeichnen? Also inwieweit kann der eigene Landesteil sozusagen auch für ja, eine Gefahr der Stabilität im Land sorgen. Also ist das real oder sind das eigentlich eher, vor allem ist das eine Drohungsrhetorik?
Also es ist natürlich ein großer Hebel, um sozusagen den Gesamtstaat immer wieder auch unter Druck zu setzen. Und das wird immer sehr, sehr geschickt gespielt. Allerdings ist Bosnien-Herzegowina auch schon öfters in eine Verfassungskrise geraten. Und es ist natürlich schon bedrohlich und aushöhlend für den Nationalstaat, wenn er seine eigene Gesetzbarkeit nicht umsetzen kann. Also da fragt man sich schon, wie soll das denn eigentlich weitergehen und wie soll hier eigentlich Rechtsstaatlichkeit auf- und weitergebaut werden, wenn es gleichzeitig immer wieder unterhöhlt wird von einer Seite? Und da gilt es eigentlich schon, von EU-Seite harte Kriterien anzuwenden und auch immer wieder ganz stark darauf hinzuweisen, was geht und was nicht, wenn man in diesem ja, EU-Erweiterungsprozess weiterkommen möchte. Das Problem ist, dass die EU sich eben selber ständig unglaubhaft macht, weil sie immer wieder die Kriterien aufweicht. Das tut aber dem Gesamtstaat an sich nicht gut. Also dann haben die Akteure hier auch keinen Rückhalt zu sagen, ja, wir brauchen doch aber stärkere Rechtsstaatlichkeit. Dass die EU auf der einen Seite einfordert, aber auf der anderen Seite durch die also Aufweichen der Kriterien auch immer wieder selbst unterhöhlt. Also es kommt hier nicht zu einer akuten oder gewaltsamen Krise, das ist auch klar, aber dieser Staat, der steht schon sehr unter Spannung und wird immer wieder sehr stark herausgefordert. Und es bedeutet immer größere Kraftanstrengungen, das auch wieder zu vereinen.
Ja, vielleicht noch, bevor wir noch mal über eure Arbeit sprechen, ganz konkret vor Ort, wie würdest du sagen, geht man mit dem historischen Erbe um? Also wir haben es, du hast es ja auch eben schon angesprochen, ethnische Säuberung, vor allem auch in der Republika Srpska, 30 Jahre letztes Jahr müsste es her gewesen sein, der Genozid, also das Massaker von Srebrenica. Wie geht man damit um? Ist das ein Thema, was aufgearbeitet wurde, worüber man spricht? Wie wird darüber gesprochen vielleicht auch? Vielleicht magst du uns dazu noch ein, zwei Sätze sagen.
Ja, sehr gerne, weil das tatsächlich ein extrem großes Thema hier ist. Also wir waren ja vorhin bei der Rolle Kroatiens und Serbiens und also auch das wirkt sich noch sehr stark hier, das Kriegserbe auf die politische Kultur aus. Also es ist im Prinzip so, dass Kinder hier in Bosnien-Herzegowina keinen einheitlichen Lehrplan haben, also kein Schulcurriculum. dass alle Kinder lernen, sondern die Kinder in der Republika Srpska haben ihr eigenes Curriculum mit einer eigenen Geschichtslesung und auch Nachkriegsgeschichtslesung. Die kroatischen Kinder in der Herzegowina, in der Westherzegowina, haben ein kroatisches Curriculum, also lernen dann über die kroatischen Flüsse, Berge und EU-Institutionen und hast du nicht gesehen? Und dann gibt es eben ein drittes Curriculum für die bosniakischen Kinder in der Föderation. Es gibt sogar Schulen unter einem Dach, heißt es, zwei Schulen unter einem Dach, wo kroatische Kinder und bosniakische Kinder durch unterschiedliche Eingänge gehen in das gleiche Schulgebäude, aber komplett separat voneinander gelehrt werden. Und in dem einen Curriculum ist jemand ein Kriegsverbrecher. Im anderen Curriculum ist es ein Kriegsherr. Also es gibt überhaupt keine gemeinsame Narrative, was in diesem Krieg eigentlich passiert ist, wer schuld war, wer gewonnen hat, wer verloren hat, wer Kriegsverbrechen verursacht hat und wer ein Kriegsheld war. Und das wirkt sich auf heute aus. Also ich würde sagen, bei den jüngeren Leuten ist es sogar noch schlimmer als bei den Älteren. Also die Älteren haben noch dieses gemeinsame Leben der Religion und der Entitäten und des untereinander Heiratens erlebt in dem Jugoslawien-Zeitalter. Die Jungen leben getrennt voneinander. Also es gibt keine Schüleraustausche oder Begegnungen zwischen, sagen wir mal, Banja Luka und Sarajevo. Also zumindest nicht staatlich gefördert, sondern wenn, dann nur vielleicht durch den Fußballverein. Aber also der Umgang mit der Vergangenheit, der wird von staatlicher Seite nicht gefördert und er wird sogar stellenweise auch behindert. Also deswegen ist das auch ein ganz großer Teil, jetzt die Schleife zu unserer Arbeit, von dem, was wir hier machen, weil es eigentlich fast nur internationale Organisationen gibt oder international geförderte NGOs, die diese Art von Vergangenheitsbewältigung fördern. Und das ist natürlich nur ein ganz kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Das ist zwar eine sehr, sehr wichtige Arbeit, aber sie wird halt von Ausländern finanziert oder gemacht und kommt nicht von innen. Und das ist für die Bevölkerung natürlich extrem schade und auch extrem schwierig.
Ja. Ja, wir hatten es eingangs schon erwähnt, du arbeitest für die Friedrich-Ebert-Stiftung, nur dass wir es nochmal unseren Zuschauerinnen und Zuschauern ins Gedächtnis rufen, sozusagen. Aber du meinst schon, Dialog ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für euch. Ihr wollt da Brücken bauen, sozusagen. Gibt es Bereiche, wo ihr besonders viel Offenheit erlebt und im Gegensatz dazu, wo eigentlich ihr nur ganz schwer einen Zugang findet? Also hast du ja gerade schon gesagt, also dieses historische Verständnis ist ein eher schwieriges Thema. Gibt es da noch Bereiche, wo ihr sagt, da können wir eigentlich ganz gut arbeiten und da finden wir vielleicht auch lokale, regionale Partnerinstitutionen, mit denen wir das zusammen bewältigen können, so ein Projekt? Oder gern erzähl uns ein bisschen was zu eurer Arbeit ganz konkret, was so auch vielleicht eure Schwerpunktthemen sind, die ihr so umsetzt.
Ja, sehr gerne. Also in der politischen Arbeit oder in der parteipolitischen Arbeit gibt es diesen Dialog leider überhaupt nicht. Das muss man einfach leider so feststellen. Aber wo wir sehr viel Offenheit sehen, und das ist auch wirklich der einzige wirklich entitätsübergreifende Arbeitsanteil, den wir haben, ist bei der Gewerkschaftsarbeit. Also da ist es tatsächlich so, dass wir mit beiden Dachverbänden aus der Republika Srpska und aus der Föderation zusammenarbeiten und uns auf inhaltliche Fragen konzentrieren und die aber zusammenbringen und gemeinsam arbeitsrechtliche Themen besprechen lassen oder sie auch gemeinsam schulen und wir da wirklich eine sehr, sehr große Offenheit erfahren, weil sie einfach die gleichen Probleme haben, die gleichen Lösungsansätze brauchen und merken, dass sie eigentlich im gleichen Boot sitzen. Also das klappt wirklich sehr, sehr gut. Dann versuchen wir oft mit Jugendlichen diese Art von politischer Bildungsarbeit zu machen und eben auch über Themen der Vergangenheit zu sprechen, aber das ist manchmal erstaunlich schwierig, wie gesagt, sie sind in sehr getrennten Narrativen aufgewachsen und es gibt nur einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung in dem Alter, die offen sind für solche Programme. Manchmal haben wir gar nicht genug Bewerbungen, um unsere Programme dann auch wirklich jedes Jahr stattfinden zu lassen. Aber was wir auch machen, ist, dass wir sehr viel zu Medienarbeit machen und das machen wir vor allen Dingen auch in Banja Luka, weil dort die Presse, die andersdenkende Presse auch sehr, sehr stark unter Druck geraten ist. Wir machen sehr viel Menschenrechtsarbeit, auch in Banja Luka oder in der Republika Srpska, weil die Partner dort sehr, sehr stark drangsaliert werden. Und diese sehr offene, sehr kleine Gemeinschaft ist natürlich sehr stark offen auch für die Zusammenarbeit mit Akteuren aus der Föderation. Wir haben auch Programme zwischen Kroatien, Republika Srpska und Serbien, wo Vergangenheitsbewältigung ein großes Thema ist. Das klappt sehr gut. Genau, da sehen wir sehr viel Offenheit, aber bei politischen Akteuren ist es wirklich extrem schwer.
Ja, dann, liebe Sarah, vielen lieben Dank für deine wirklich sehr, sehr interessanten Einblicke in eure Arbeit vor Ort und auch die Situation in Bosnien und Herzegowina. Also ich wünsche euch da ganz viel Erfolg für alles, was noch ansteht. Und für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's sozusagen mit In 5 Fragen um die Welt, dieses Mal zu Bosnien und Herzegowina. In der nächsten Sendung wird sie dann wieder mein Kollege Wolfgang Häufgen begrüßen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Tschüss.